Watu wene kwasa kama mea umcha pasa.
Wir lesen aus dem Buch von Walter Munz, Albert Schweitzer im Gedächtnis der Afrikaner und in meiner Erinnerung. Wir sind in der Zwischenzeit schon im dritten Teil gelandet, wo es um die Erinnerungen von Walter Munz geht. Ich lese aus dem 13. Kapitel, das heisst «Schwarze Freundinnen». In vielen Kapiteln dieses Buches kommen Männer eher zu Wort als Frauen. Manche von ihnen standen oder stehen mir so nahe, dass ich mir erlaube, sie als Freunde zu bezeichnen. Jetzt möge von einigen Frauen berichtet werden, von Freundinnen. Auch in Gabun sind Frauen, Mütter und Großmütter die hochverehrten Bewahrerinnen des Lebens und sie werden oft mit dem Feuer im häuslichen Herd verglichen. Manche gabunesischen Volksstämme sind matriarchalisch geordnet. Die hohe Verehrung ändert allerdings nichts daran, dass von der gabunesischen Frau sehr viel Arbeit erwartet und geleistet wird. Der unvergessliche, ansteckend fröhliche schwarze Pfarrer Mba Nang Jean-Baptiste, der am 21. Dezember 1968 meine Frau Jo und mich in der Kirche von Andene traute, erklärte in der Hochzeitspredigt: Wenn Walter das Haupt eurer Ehe ist, so bist du, Jo, das Herz darin. Und wie das Herz das Blut überall hin in den Körper schickt, so wirst du das Leben in eurem Haushalt leiten. Walter wird die Form des Hauses bauen und du, Jo, wirst es erfüllen. Er wird es führen und du wirst Sorge tragen zu allem, was darin ist. Wenn Walter der Herd ist, so wirst du die Flamme sein, die das Haus erhält und die Schatten vertreibt. In Europa würde bestimmt noch hinzugefügt, dass die Flamme das Haus auch erwärmt. Da die Hütten und Häuser unter dem Äquator aber ohnehin genügend warm sind, wurde in der Traupredigt von Andende diese Eigenschaft der Flamme und der Frau nicht besonders erwähnt. Mekamena Elisabeth und Mefane Martin. Sie waren brave Leute vom anderen Ogowe-Ufer, wo sie auf dem Gelände der katholischen Mission in zwei Bambushütten wohnten. Ich hatte beide als Patienten und als Eltern ihrer kranken Kinder kennen und schätzen gelernt. Elisabeth sorgt für ihre große Familie und kochte für die Kinder der Missionsschule. Martin arbeitete in der Mechanikerwerkstatt der Mission. Am Ende der kleinen Trockenzeit im Januar 1963 verloren die beiden in der gleichen Woche zwei ihrer schönen Kinder ganz plötzlich an einer überstürzt verlaufenen Lungenentzündung. In jenen schweren Tagen begegneten wir einander oft und gut. Elisabeth war damals mit ihrem 12. Kind schwanger. In mir kam der Wunsch auf, Elisabeth zu zeichnen. Diese treuherzige Mutter, die sonst immer fröhlich gewesen, jetzt aber von Leid belastet war. So kamen Elisabeth und Martin an etlichen Abenden in mein Zimmer, wir erzählten einander, aßen und tranken etwas Kleines und ich versuchte zu zeichnen. An einem dieser Abende fragte mich Mefane Martin: «Pardon, mon docteur, je veux te demander une question. Elisabeth et moi, nous voulons te donner Cadon, un de nos enfants. Pourquoi qu'il soit toujours avec toi et pourquoi tu lui donnes la bonne éducation? Est-ce que tu es d'accord? Verzeih, Doktor, ich möchte dich etwas fragen. Elisabeth und ich, wir möchten dir eines unserer Kinder als Geschenk geben, damit es immer bei dir ist und du ihm eine gute Erziehung geben kannst. Bist du einverstanden?» Dieses lautere Anerbieten und große Vertrauen freute mich. Ich dankte den beiden, erklärte ihnen aber, dass ich es besser finde, wenn ihre Kinder bei ihnen seien und in Afrika bleiben würden. Als Elisabeth meine Zeichnung sah, staunte sie und sagte auf Fang: «Azuma danga ke afandia jene ngi nyole same sabera kuwe.» Das heißt, mein Gesicht geht mit dir in dein Land, aber mein Körper kann nie dorthin kommen. In den letzten Wochen von Elisabeths Schwangerschaft kam Martin nochmals zu mir mit einer neuen Bitte. «Pardon, mon docteur, est-ce que tu permets que j'appellera mon enfant avec ton nom?» «Verzeih, Doktor, erlaubst du, dass ich meinem Kind deinen Namen geben werde?» Damit war ich gerne einverstanden. Das Kind würde der vierte schwarze Walter werden, von dem ich wusste. Bei den Fang gibt in der Regel der Vater den Söhnen, die Mutter den Töchtern den Namen. In der Nacht auf den 29. Mai 1963 gebar Elisabeth ein Mädchen. Meine zukünftige Frau leitete die Geburt und alles ging gut. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, eilte Martin bestürzt vor mein Zimmer, klopfte dringlich an die Türe und rief entsetzt: «Mon docteur, c'est une femme! Doktor, es ist eine Frau!» Als sei ein nicht wiedergutzumachendes Unglück geschehen, stand Martin jetzt ängstlich, verlegen, traurig und ratlos in meinem Zimmer mitten in der Nacht. Elisabeth und er hatten sich ganz auf einen Knaben eingestellt und jetzt wusste Elisabeth keinen Namen. In seiner Aufregung dachte Martin laut weiter. Vielleicht sei es besser, dem Mädchen überhaupt keinen Namen zu geben, denn die beiden gestorbenen Kinder hätten beide einen Namen gehabt und Gott habe sie doch von ihnen weggenommen. Im Gabun gibt es auch den Namen sans nom, namenlos. Bei der Dringlichkeit und für ihn schmerzlichen Bedeutung des Problems und auch weil ich Elisabeth gern sehen und beglückwünschen wollte, gingen Martin und ich nun sofort zu Elisabeth. Sie lag in Frieden auf dem Gebärtisch und hielt ihr neugeborenes Kind sorglos und dankbar in den Armen. Neben ihrer Freude hatte jetzt gar keine Sorge Platz. Nach einer Weile baten mich die beiden um einen Mädchennamen. Elisabeth strahlend und ruhig, Martin immer noch aufgeregt. Ich nannte ihnen den Namen meiner Mutter, Hedwig. An den gemeinsamen Zeichnungsabenden hatte ich ihnen schon von ihr erzählt. Jetzt lehrte ich sie den Namen aussprechen, der im Gabun zwar nicht häufig, aber auch nicht außergewöhnlich ist. Beide Eltern, eine anwesende Großmutter und die Geschwister des neugeborenen Mädchens, fanden den Namen richtig und schön und auch Martin hatte seinen Frieden wiedergefunden. Ein paar Tage später wurde das Kind auf den Namen Metege Hedwig getauft. An diesem Sonntag fassten Martin und Elisabeth von sich aus den Entschluss, meinem Vater etwas zu schenken, da er seine Frau Hedwig ja schon so lange durch den Tod verloren habe und jetzt eine neue Hedwig auf der Erde sei. Nach dem Taufgottesdienst in der katholischen Mission kam Martin freudestrahlend zu mir. «Demain je veux te porter un sac avec les arachides pour ton père. Si l'on est bien, il doit écrire. Alors je lui envoie un grand colis avec les arachides pour lui.» «Morgen will ich dir einen Sack mit Erdnüssen für deinen Vater bringen. Wenn er sie gut brauchen kann, soll er schreiben, dann werde ich ihm noch ein großes Paket mit Erdnüssen schicken.» So einfach und so schön war es. Leider musste ich Mekamena Elisabeth ein paar Jahre später wegen eines Brustkrebses operieren, dem sie schließlich erlag. Und Martin, der ein guter Mechaniker und zuverlässiger Pinassier, Motorbootführer, im Spital geworden war, ist inzwischen auch gestorben. Ihre Kinder sind groß geworden, Metege Hedwig hat mir noch 1990 einen Brief geschrieben. Sie arbeitet als Zahnarztgehilfin in Port-Gentil in der großen Stadt an der Mündung des Ogowe. Magundi, Augustin und ihr Töchterchen. Am 2. September 1962 schickte ich meinem Vater ein Büschelchen Haare und schrieb das Folgende dazu. Diese Haare stammen von einer meiner liebsten und ärmsten Patientinnen, von Makundje Augustin, eine Frau vom Stamm der Eschira. Sie kam vor einigen Wochen in der Pirosch ins Spital gefahren, aus der Gegend der Ngunje, des großen südlichen Zuflusses des Ogowe. Als Hüterin brachte sie ihr Töchterchen von etwa 9 Jahren mit, das rührend an seiner Mutter hängt, sie überall hin begleitet und ihr in allem hilft. Dieses Mädchen ist wie seine Mutter immer sauber und trägt eine kunstvoll gezöpfelte Frisur. Über seinem zarten Gesicht sieht das Kind aus wie eine Glockenblume, denn seine Haare sind vom Wirbel aus zu kleinen Zöpfen zusammengefasst und decken den Kopf vom Scheitel aus wie mit zierlichen Strahlen. Die Haartrachten sind etwas vom besonders fein entwickelten, was die Gabunesen besitzen. Manche Volksstämme haben eigene Frisuren und diese zeugen dem Eingeweihten oft sogar an, ob eine Frau ledig, verheiratet oder verwitwet ist. Und für manche Festzeiten werden nochmals besondere Haartrachten angelegt. Makundi trägt ihr Haar einfach und kraus und doch gepflegt. Ihr und ihrem Kind sieht man an, dass sie aus einer grundguten Familie stammen. Als Makundi im Spital ankam, war ihr Bauch von viel Flüssigkeit mächtig aufgetrieben, sodass das Gehen für sie mühsam war, obwohl sie sich allgemein noch in recht gutem Zustand befand. Während einer Entlastung des Wasserbauches mit einer entsprechenden Hohlnadel erzählte mir Makundi Folgendes. «Ah, mon docteur, je souffre longtemps dans le village avec cette maladie et je devenais fatigué. Quand j'étais assez fatigué, Le bon Dieu m'a dit d'aller à l'hôpital du grand docteur. Comme ça, je suis venu. Doktor, ich litt lange Zeit im Dorf mit meiner Krankheit und wurde müde. Als ich genug müde war, sagte mir der liebe Gott, ich solle ins Spital des großen Doktors gehen. So bin ich gekommen. Makundi hatte innerlich wohl völlig angenommen, dass sie bald sterben werde. Wahrscheinlich konnte sie darum so freimütig wie selbstverständlich über den lieben Gott reden. Während den seither wiederholt nötigen Punktionen hat Makundi mehrmals wunderbar gesagt, dass sie Gott viel Gutes erzählen werde über Schwester Elisabeth, die jeweils bei dem Eingriff half, und auch über mich. Nachdem wir ihr wieder einmal mehr als 3 Liter Flüssigkeit abgelassen hatten, sagte sie erleichtert, «Ah, Papa, aujourd'hui je vais de nouveau manger un peu. Ah, Papa, heute werde ich wieder etwas essen können.» In der mikroskopischen Untersuchung der Bauchflüssigkeit von Makundi sind leider Tumorzellen zu sehen, wohl am ehesten vom linken Eierstock herstammend, welcher als derbe, unbewegliche Masse und so groß wie ein Kinderkopf zu tasten ist. Im Laufe der Wochen hat sich auch eine erheblich blutige Flüssigkeitsansammlung in den Brusthöhlen eingestellt, die mehrmals punktiert werden musste, weil sie die Atmung erschwerte. Im Brief fuhr ich weiter. Eigentlich hatte ich dir ein anderes Haarbüschelchen schicken wollen, ein geflochtenes Zöpfchen, das ich leider irgendwo verloren habe. Damit du aber doch einmal so schönes Afrikanerhaar siehst, ging ich nun zu Makundi Augustin. Als ich ihr sagte, ich möchte meinem Vater ein wenig von ihren Haaren heimschicken, war sie sofort einverstanden, bat mich aber freundlich, ihr auch ein Büschel von meinen Haaren zu schenken. In großer Zufriedenheit und unter wohlwollendem Plaudern und Gelächter der anderen Patienten schnitten wir einander dann gegenseitig etwas Haare ab und tauschen diese bescheidenen und persönlichen Geschenke aus. Kurze Zeit später ist Makundi gestorben. Sie blieb getrost, aber der Abschied war schmerzlich und das liebe Töchterchen tat uns leid in seiner Trauer. Es wird in seiner afrikanischen Großfamilie aufgenommen werden und von dort aus nicht in die Einsamkeit hinausfallen. Aber auch ein schwarzes Kind hat auf der ganzen Erde nur eine einzige Mutter. Mengo Valerie. Sie war ein altes Weiblein und gehörte zum Spital. Es war Mengos Schicksal, nie ein Kind geboren zu haben, und darum hatte sie scheinbar oder tatsächlich keine Angehörigen weit und breit. Jedenfalls tauchte nie jemand von ihrer Familie auf, der sich um sie gekümmert hätte. Mengo lebte seit Jahren im Spital, da und dort half sie etwas mit, in der Wäscherei oder in den Pflanzungen. Sie wohnte mit ein paar anderen alleinstehenden, meist alten Leuten zusammen, sozusagen im Altersheimquartier des Spitals. Es ist bezeichnend und selbstverständlich, dass Albert Schweitzer auch für solche Menschen Raum geschaffen hatte, in seinem kranken Dorf. Verlassenheit und Obdachlosigkeit hatte er als Leiden anerkannt und fühlte sich zum Helfen verpflichtet. Allerdings wurde immer sorgfältig geprüft, ob nicht eine verantwortliche Familie vorhanden war, die sich vielleicht um ihre Beistandspflichten drückte. Mengo Valerie war die Treuherzigkeit in Person. Auf den Spitalwegen kam sie mich mit ihrem freundlichen und verständigen Lächeln grüßen, so oft sie mich irgendwo entdeckte. Begegneten unsere Augen einander, so lachte Mengo über ihr ganzes runzliges Gesicht und sagte mit unvergesslich liebenswürdiger Stimme, «Mein Doktor, guten Tag!» Wir standen einander innerlich nahe, obwohl wir kaum je einen Gedanken mit Worten ausgetauscht hatten. Mit der Zeit drängte es mich, auch Mengo zu zeichnen und also in mein Zimmer einzuladen. Am ersten Abend folgte sie mir zwar nicht ängstlich, aber doch mit einer gewissen zögernden Scheu. Doch schon beim zweiten Mal trippelte Mengo an ihrem Stock mit triumphierender Freude hinter mir her und betrat mein Zimmer mit einer schönen, bescheidenen Selbstverständlichkeit auf ihren breiten, bloßen, schwarzen Füßen. Dass ihre großen Zehen beidseitig nach einwärts gerichtet waren, im Sinne des sogenannten Hallux Varus, verstärkte unerklärlicherweise noch den Eindruck von Valeries Arglosigkeit. Selbstverständlich hatten ihre Füße nie in einem Schuh gestanden. Nachdem meine Zeichnung fertig war und dementsprechend die abendlichen Besuche in meinem Zimmer ausblieben, begegneten wir einander wieder wie vorher auf dem Spitalweg, immer mit dem gleichen freudigen Gruß. Nach ein paar Wochen erwachte ich einmal während der Siesta aus dem Mittagsschlaf. Da stand Mengo Valerie neben meinem Bett, den Kopf auf ihrem Stock gestützt. Die verhutzelte Frau mit dem etwas schmutzigen Kopftuch und dem immer fröhlichen Augen schaute mich still an, fast etwas andächtig. Ohne anzuklopfen, hatte sie leise die Tür geöffnet, den Vorhang beiseite geschoben und dann wieder geschlossen. «Messua», sagte sie freundlich, «ich bin gekommen», als ob sie ein Geschenk überreichen würde. «Warum?», fragte ich sie, «um meinen Doktor anzuschauen.» Ich blieb im Bett liegen und freute mich über ihren Besuch. Mengo Valerie blieb stehen und freute sich auch. Nach einer Weile sagte sie, «Ich gehe», und langsam drehte sie sich um und wandte sich wieder der Türe zu. Freundlich und zufrieden schob sie den Vorhang zur Seite und hinter sich wieder zurück und ging hinaus. Mengo hatte nichts gebracht, nichts zu fragen. Sie hatte einfach eine Weile ihren Doktor ansehen wollen. Ebako Evangeline. Evangeline arbeitete während meiner ersten Lambarene-Jahre als Hilfshebamme im Spital. Am Sonntag übersetzte sie die Predigt in die Sprache der Galloa. Einmal schrieb ich nach Hause, Evangeline lässt sich weniger gut beschreiben als in ihrem Leben betrachten, wie sie sich bewegt und mit den Müttern und Neugeborenen in der Maternité umgeht und wie sie mit ihren eigenen Kindern freundlich ist. Ihr Gesicht weist wenig markante Züge auf, deshalb ist sie zum Zeichnen auch schwierig. Dass sie 10 Kinder geboren hat und mit ihren 37 Jahren schon 3-mal Großmutter ist, sieht man ihr nicht an. Auch spüre ich ihr die Lebenstragik nicht an, dass ihr Mann in den Kongo auswanderte und sie mit allen Kindern allein ließ. Am kleinsten, was sie tut oder lässt, spürt man, dass Evangeline gescheit ist. Alles gerät ihr gut. Sie ist still und redet doch manchmal wesentlich mit und wird gehört. Evangeline wurde meine Lehrerin für die Galloa-Sprache, wie Nzemeye Pascal mein Fanglehrer war. An einem Abend, als ich es doch wagte, sie abzuzeichnen, fragte ich sie, Evangeline, pourquoi le bon Dieu t'a donné le visage si beau? Evangeline, warum hat dir der liebe Gott ein so schönes Gesicht geschenkt? Nach einem kurzen Weilchen antwortete sie in aller Natürlichkeit, Ah, Doktor, je ne sais pas. Ah, Doktor, ich weiß es nicht. Wie manche Frauen hätte in nicht ganz ehrlicher Bescheidenheit, sondern aus Koketterie mein Kompliment gewagt zurückgewiesen und gerne um ein weiteres gebeten. Evangeline wusste, dass sie schön war, aber nicht warum, und mein Kompliment hat sie vielleicht gar nicht verstanden, sympathischerweise. Einmal hatte ich Gelegenheit, mit Evangeline in ihr Heimatdorf zu fahren, zur ehemals blühenden protestantischen Missionsstation von Ngomo, etwa 40 Kilometer flussabwärts vom Spital. Evangeline war dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ihr Vater Njua Jean-Pierre war in Ngomo Katechet und Prediger gewesen und wohnte mit seiner Frau Orema immer noch dort. Die Mutter hatte ein feines Gesicht mit prägnanten Zügen. Mit ein paar anderen Frauen saß sie plaudernd am Ogowe-Ufer, als wir ankamen. Den greisen Vater fanden wir in seinem kleinen Haus auf der Anhöhe, weit vornübergeneigt und in einem Buch lesend. Da er nicht mehr gut hörte, hatte er unser Eintreten nicht bemerkt. Er hatte helle Freude, als seine Tochter ihn umarmte zum Gruß. Ntuja war dann sofort im Bilde darüber, wer ich sei, und grüßte mich mit großer Ehrerbietung, welche ich vielmehr ihm, dem alten Mann, schuldete. Als Evangeline sich in einem anderen Zimmer zu schaffen machte, nahm mich ihr Vater etwas abseits. Dort bat er mich, ein gutes Auge auf seine Tochter zu haben, da sie im Spital so weit weg von ihren Eltern entfernt sei. Ich war gerührt über die Bitte des alten Mannes. Ich möchte etwas mitsorgen für seine Tochter. Evangeline war ja längst eine erwachsene Frau geworden, erfahren und reif. Viel später, wohl etwa 20 Jahre nach unseren ersten Begegnungen, sah ich Evangeline und 2 Frauen ihres vertrauten Kreises wieder. Ich war zu einem Arbeitsbesuch in Lambarene und Evangeline hatte von meiner Anwesenheit gehört. An einem Sonntagnachmittag saß ich mit Max Collet, dem verdienten Spitaldirektor der Jahre 1972 bis 1982, auf der Terrasse seines Hauses. Wir hatten die ganze Woche hindurch intensiv gearbeitet und genossen jetzt die sonntägliche Ruhe und den Blick über den weiten Ogowe. Plötzlich klopfte jemand an der Tür der Terrasse. Coco, c'est permis de vous rendre une petite visite? Mais bien sûr, avec joie. Ist es erlaubt, Ihnen einen kleinen Besuch zu machen? Aber sicher, mit Freude. Evangeline trat zu uns mit ihren Freundinnen Alela Suzanne und Binoyumbe Pauline, 2 Frauen, die ich seinerseits auch gut gekannt und hochgeschätzt hatte. Dann ereignete sich das landesübliche Gespräch, Erkundigung und Bericht über das Ergehen der Familie, der Eltern und Kinder, hin und her. Ich spürte mit Freude, dass meine Frau und unsere Kinder nicht vergessen waren bei diesen schwarzen Frauen und war ebenso glücklich, in mir zu erleben, dass auch ich weder Namen noch Wesen von ihnen und ihren Kindern vergessen hatte und jetzt nach allen fragen konnte. Wer in eine afrikanische Gemeinschaft eingetreten ist, bleibt ihr zugehörig. Schließlich waren die Neuigkeiten in beiden Richtungen ausgetauscht. Es kehrte Stille ein in unser Gespräch, ohne Worte genossen wir unser Zusammensein noch eine gute Weile. Die Erinnerung war reich und erfüllt, auch die Gegenwart. Dann standen die drei Frauen auf, sie erklärten, die neue Begegnung habe sie gefreut und sie dankten dafür. Uns beiden, Max Collet und mir, war es gleich gegangen. Große Freude, sogar eine feine, innige Freude. Herr Collet, der als Administrator ans rasche Problemlösen gewohnt war und dessen aktive südfranzösische Natur sonst nicht besonders beschaulich war, fand das richtige Wort, als wir wieder zu zweit waren. «Qu'est-ce que c'est beau, le silence dans les conversations africaines. Wie schön ist das Schweigen in den afrikanischen Gesprächen.» Es war ein erfülltes Schweigen. Nicht ein betretenes oder peinliches. Schweigen kann auch in europäischer Gemeinschaft schön sein. Liebende erfahren es und das Sprichwort von Silber des Redens und vom Gold des Schweigens bezeugt es auch. Und doch bedeutet in europäischen Gesprächen das Schweigen oft ein Fehlen von Gedankenaustausch, etwas Unangenehmes, das die Vermutung aufkommen lässt, man habe seinen Gesprächspartner verletzt oder dieser halte einen für dumm. Jenes Schweigen mit den befreundeten Frauen auf der sonntäglichen Terrasse bleibt mir in schöner Erinnerung. Das einfache Leben sorgt in Afrika auch für einen einfachen Austausch von Gedanken. Für mich waren viele Beziehungen zu Afrikanern, Männern und Frauen, klar, gut und emotional in Ordnung, auch wenn manches Rationale wenig angesprochen wurde. Die erkannte und akzeptierte Rätselhaftigkeit des anderen ist vielleicht sogar ein notwendiger Teil des als schön empfundenen, geheimnisvollen Respektes und der gegenseitigen Annahme. Thornton Wilder beschreibt in seinem Buch Die Frau aus Andros etwas sehr Schönes und hierher Passendes. Wahrer Einfluss auf die Menschen rührt nicht von der Beredsamkeit eines Augenblickes her, noch von irgendeinem glücklich gewählten Ort, sondern von den während einer ganzen Lebenszeit gesammelten Gedanken, die in den Augen aufgespeichert sind. «Qu'est-ce que c'est beau?» Le silence dans les conversations africaines.